Aber wir wollen das dann auch im Gebet mittragen und das für sie dann tun. In unserer Teampredigt sind wir heute bei 1. Petrus 5, wie schon angekündigt. Und nur um den Übergang zu kriegen, was in den vorangegangenen Abschnitten gewesen ist, da macht Petrus deutlich, dass jeder Christ auch Gaben hat, die er nach oder zur Ehre Gottes dann einsetzen soll, um den Nächsten zu stärken und ihm zu dienen. Also das Wohl des anderen ja auch im Auge zu haben. Des Weiteren, Kapitel 4, wird das Leiden bzw. die Verfolgung der Christen angesprochen, wie wir es ja heute in den sehr vielen Ländern der Erde haben. Dass wir hier nicht verfolgt werden, um unseres Glaubens willen, das ist ein Vorrecht, aber nicht die Normalität. Wir sind auch aufgerufen, für die verfolgten Geschwister zu beten und soweit wir es können, zu helfen. Und heute halt unser Abschnitt aus Kapitel 5. Ich lese uns den Text erst vor. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben und wisset, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Da kommt noch der Segenswunsch. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Wir gehen den Text etwas durch, nachher noch so ein paar Gedanken. Petrus spricht zuerst im Vers 1 die Ältesten an und sagt, dass er selbst auch Mitältester der Gemeinde ist. Also, er redet nicht hier wie ein Blinder von der Farbe, sondern es ist ihm ein Anliegen, dass die Ältesten auch Hilfestellung für ihren Dienst bekommen, ja, und ein Stück der Verantwortung bewusst werden. Der Auftrag der Ältesten ist vielfältig. Hier wird Bezug genommen dann, Vers 2, auf das Weiden der Schafe bzw. Weiden der Herde Gottes. Der Hirtendienst mit den Aufgaben, was das alles beinhaltet, das Schützen der Herde, das Leiten, Umsorgen, Versorgen. Alles, soweit das nach menschlichen Maßstäben möglich ist, ja, zum Wohl der Gemeinde bzw. zum Wohl der Herde. Petrus ruft auf, das willig zu tun oder diesen Dienst willig zu tun. Nicht aus Eigennutz oder schändlichem Gewinn. Anscheinend ist das damals ein Problem gewesen. Wie das heute aussieht, kann ich so im Einzelnen nicht beurteilen. Aber fest steht, wenn es um Macht, Ansehen, Geld geht, dann ist das bestimmt eine gewisse Versuchung, da im Eigennutz auch zu handeln. Nächster Vers, Vers 3, macht deutlich und spricht davon, dass es eine Gefahr ist, sich auch als Herrn über die Gemeinde zu erheben. Das Motto, jeder macht, was ich sage in der Gemeinde, das ist nicht gut und das geht nicht, das gehört nicht hierher. Im Text ist die Rede von Liebe und von Demut mit dem Ziel im Auge, Gott die Ehre zu geben und die Aufgaben, die ich eben angesprochen habe, in der Gemeinde versuchen umzusetzen. In Vers 4 wird vom Lohn gesprochen, eine unvergängliche Krone. Ich denke, es wird das ewige Leben gemeint sein. Aber grundsätzlich bei aller Arbeit in Gemeinde, für das Reich Gottes, sollten wir uns bewusst machen, Gott lässt sich nichts schenken. Jeder Christ, der sich in irgendeiner Weise für das Reich Gottes einsetzt, ja, wird von Gott dafür wieder auf einer anderen Ebene beschenkt. Vers 5 macht deutlich die Voraussetzung für den Dienst. Demut gegenüber dem allmächtigen Weltherrscher, der Herr der Gemeinde ist. Und das gilt, denke ich, nicht nur für die jungen Leute, ja auch Ältere haben die Demut nötig. Weil Hochmut und Stolz machen indirekt deutlich, Herr, ich brauche dich nicht, ich schaffe es alleine. Und diese Haltung ist nicht förderlich in unserem Christenleben. Und ich glaube, dass auch daraus ja kein Segen Gottes zu erwarten ist. Je mehr wir uns diesem Unvermögen ja stellen und je mehr ist möglich, dass Gott wirkt und arbeitet. Und wir seine Möglichkeiten und sein Handeln ja für unser Leben erfahren dürfen. In Vers 7, dieser Vers ist uns allen bekannt, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Hier ist es ein Stück weit auf diese Gemeinde bezogen, mit all den Dingen, die da sind und den Problemen. Aber ich denke, wir haben diese Zusage auch für unser Leben, für das Leben als Christen in einem Alltag. Wir dürfen unsere Sorgen bei ihm abladen. Er kümmert sich darum. Ob das jetzt alles so geschieht, wie wir uns das denken, das steht auf einem anderen Papier, aber letztendlich sind Sorgen bei ihm am besten aufgehoben, weil er, der allmächtige Weltherrscher, die Macht hat, sich darum zu kümmern. Und so sind wir dazu aufgerufen und dürfen das, was uns beschwert, gemeintlich wie privat, auch versuchen loszulassen. Wir kennen das ja, manchmal haben wir diesen Jojo-Effekt, wir werfen was weg und das hängt dann an der Schnur und das kommt dann wieder. So soll es nicht sein. Und wohl dem, der das schafft, loszulassen und dann ruhig und stille darüber zu werden. Wo gibt es sonst so eine Zusage? Vers 8 wird der Teufel angesprochen, der Realität ist und auf dem Plan, weil er versucht, jede Möglichkeit zu nutzen, um Menschen von Jesus fernzuhalten oder einen Keil in Gemeinschaft zu treiben. Der Gegenspieler Gottes ist kein Phantom, was es nicht gibt, sondern er ist ein aktiver Widersacher, der immer versucht, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Vers 10, Segenswunsch und Grüße. Und dann finde ich das, was hier steht, sehr gut. Vers 10 und 11. Weil es die Macht und die Kraft Gottes deutlich macht. Die Leiden der Zeit hält er in seiner Hand und sagt letztendlich, sie sind begrenzt. Ich lasse sie zu, also einen Anfang, aber er setzt dann auch ein Ende. Und in seiner Macht steht auch, dass er Menschen stärkt, Kraft schenkt, sie aufrichten kann, sie gründen kann im Wort, festmachen kann in dem Glauben an ihn und seine Möglichkeiten. Was ist das gut, dass er, der allmächtige Weltherrscher, das kann, dass wir ihm unser Leben anvertrauen dürfen und auch das Leben der vielen verfolgten Christen, wo das wirklich schon sehr, sehr schwer ist, den Glauben zu leben und zu bekennen. Am Schluss noch ein paar Grüße und Segenswünsche, wie wir sie aus vorangegangenen Texten auch kennen. Jetzt noch ein paar Impulse, vielleicht, die dann noch ein aufgreifen, wo wir etwas intensiver drüber nachdenken. Erstens mal, Gemeinde ist eine Herzensangelegenheit. Die Menschen dort sind es wert, geliebt zu werden, weil Gemeinde Gottes Augapfel ist. Und wenn ich mir bewusst mache, dass ich geliebt bin, auch mit Fehlern und Schwächen, dann habe ich auch die Aufgabe, dem Nächsten ein Stück Liebe, nicht ein Stück, sondern Liebe entgegenzubringen. Und vorrangig meinen Mitgeschwistern in der Gemeinde. Das Zweite, in Vers 5 steht ein Festhalten an der Demut. Es macht mir bewusst, es ist unverdiente Gnade, gerettet zu sein. Jegliche fromme Leistung zählt nicht und wird auch nicht zum Ziel führen. Der Tod Jesu am Kreuz ist, wenn wir das für uns persönlich annehmen, ich sag's mal platt, die Fahrkarte in den Himmel. Es ist ein Geschenk, diese Gnade Gottes. Daran dürfen wir glauben. Ein dritter Punkt. Wir dürfen Mitarbeiter sein am Bau seines Reiches in dieser Welt. Handlanger des allmächtigen Weltherrschers. Das zu sein, ist ein Vorrecht. Er stattet uns aus mit Gaben und Fähigkeiten und dem Heiligen Geist. Die sollen wir zu seiner Ehre einsetzen. Vierter Punkt. Segen und Gelingen liegt an ihm. Er ist, wie eben schon angekündigt, Herr der Gemeinde. Wir sollen in Treue unsere Arbeit tun, das, was uns vor den Füßen liegt, soweit das möglich ist. Aber Menschen zur Umkehr zu führen und zu bewegen, das ist letztendlich dem Herrn vorbehalten. Dann der große Punkt, Nummer 5, Sorgen abgeben zu können. Ein Angebot, das es nur bei Jesus gibt. Finden wir sonst nirgendwo auf der Welt. Alles andere ist Irritation und hilft nicht weiter. Wir dürfen stille werden und ruhig werden über Umstände, die noch nicht geklärt sind. Und jeder hat ja da praktisch irgendwas vor der Haustür. Das wissen wir alle. Wohl dem, der das kann, diese Dinge ja vertrauensvoll an den Herrn abzugeben. Ein letztes. Petrus nimmt die Ewigkeit in den Blick. Wir dürfen als seine geliebten Kinder darauf hinleben. Aber das soll heute auch schon unser Handeln bestimmen. Wir müssen nicht schaffen und raffen und der Selbstverwirklichung nachjagen. Und Gott es ja durch seinen Sohn Jesus Christus möglich gemacht hat und wir das annehmen dürfen, dann ist das auch nur eine Konsequenz in unserem Leben, dass wir danach fragen, Herr, was willst du, dass wir tun sollen, wie sollen wir unseren Alltag gestalten? Konkretes Wirken des Geistes Gottes in unseren Alltag hinein. Soweit so ein paar Gedanken. Dieser Abschnitt, denke ich, soll uns auch ja neuen Impuls geben zum Danke sagen. Dass wir Gemeinde haben, dass wir als seine Kinder leben dürfen, Sorgen abgeben können und Kraft bekommen. Auch das ist ein unwahrscheinliches großes Geschenk und ein Vorrecht, hier als Christen leben zu können. Ich darf bitten, dass sich die anderen anschließen.
Ich denke, am Schluss dieses Briefes von Petrus, der auch an die Gemeinden weitergeleitet ist, macht er deutlich, Christen leben in einem Spannungsfeld, dass einmal der lebendige Gott, der durch seinen Geist ja die Veränderung der Herzen in den Menschen bewirkt, dass sie mit Jesus leben. Aber dann ist auch noch der andere da. Er beschreibt, dass der Feind Gottes, der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er herauszieht oder abhält von der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und da versucht er sehr deutlich zu machen, da ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die bereit sind, die Gemeinde zu führen, die Gemeinde zu leiten, dass sie bewahrt werden in diesem Zwiespalt, dass sie die Treue zu ihrem Herrn halten. Das ist ganz wichtig. Und er macht hier deutlich, dass es ihnen ein Herzensanliegen sein soll, die Gott beruft in die Verantwortung für die Gemeinde und dass sie nicht herrschen über die Gemeinde, sondern als Vorbilder in der Gemeinschaft mit ihrem Herrn leben und ein Zeugnis sind, wo sich andere orientieren können, wie sie ihren Glauben ausleben in der Gemeinde. Und ja, sie sollen demütig sein, ja, sich führen und leiten lassen vom Geist Gottes. Und wenn ich das so zusammenfasse, dann ist das eigentlich ja eine herausgehobene Stellung, die Gemeinde zu leiten, die Ältesten. Wir sagen auch manchmal die Gemeindeleitung. Eine große Verantwortung der Gemeinde zu dienen, das betone ich, sie zu führen und zu leiten in aller Demut und Abhängigkeit von dem Herrn. Und da wird schon deutlich, dass es wichtig, dass wir für die, die in der Verantwortung stehen, beten, dass sie sich vom Geist Gottes führen und leiten lassen und der Gemeinde echte, ja, Vordenker und Vorleber sein können. Aber hier ist auch hingewiesen, dass die Demut wird von allen erwartet. Im Vers 5 heißt es, alle aber sollen einander mit Demut begegnen. Das ist wichtig. Demütige Haltung. Und das wird noch einmal im nächsten Vers hier deutlich gemacht. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. In der Bibel ist viel die Rede davon, von der starken Hand Gottes, die führen möchte, die leiten möchte, die bewahren kann, die ausrüsten kann, dass wir unser Christenleben ausleben können. Ja, wirklich, es ist wunderbar, immer wenn ich daran denke, diese starke Hand Gottes, dann kommt mir so ein Bild in den Sinn, ist noch nicht so lange her, da war ich in der Familie und die hatten so einen kleinen Jungen. Und der kleine Junge, der hatte die Größe der Tischkante ungefähr. Und wenn der lossteuerte auf den Tisch, dann kam die bewahrende Hand des Papas oder der Mama und hielten auf den Kopf, dass er nicht vor die Tischkante rannte. Die haben das vorausgesehen. Und das möchte eigentlich Gott sein in unserem Leben, der die Hand auf uns hält, uns führen möchte und leiten möchte und bewahren möchte. Und das haben wir so nötig wie menschlich gesehen, die kleinen Kinder. Das ist für mich so ein wunderbares Beispiel. Da sind Kinder angewiesen, dass sie bewahrt werden, Vordenker da sind. Das will der Herr in unserem Leben sein. Es ist so wunderbar. Und dann habe ich gedacht, in diesem Abschnitt, da gibt es auch wunderbare Sätze, die zur Ermutigung derer dienen, die die Gemeinde führen und leiten sollen. Einmal in Demut, und das habe ich eben schon gesagt, aber dann kommen auch Sorgen und Nöte, und dann heißt es so schön, all eure Sorge werft auf ihn. Er sorgt für euch. Ach, das macht doch dann Mut. Das stellt doch zufrieden. Auch wo Schwierigkeiten sind. Und wer erlebt die nicht? Er ist da. Und Petrus hat in einer Zeit dieses geschrieben, wo die Christen so verfolgt wurden, gerade auch von der frommen Elite, und viele haben ihr Leben gelassen. Auch Petrus musste sein Leben lassen. Im Zeugnis für Jesus hat man ihn umgebracht. Und da sagen wir haben es gut. Nein, uns geht es so ganz gut, wie der Arno sagte hier. In den meisten Ländern der Welt werden die Christen sehr verfolgt. Da merkt man, wie ein brüllender Löwe geht der Feind um. Aber machen wir es uns nicht so einfach. Wenn wir vor dem Löwenkäfig stehen, manchmal macht er einen ganz guten Eindruck. Der liegt da und meint, ist ein wunderschönes, liebes Tier. Aber der hat es in sich. Und wir merken das heute schon in unserem Lande, wie auf eine ganz andere Art und Weise der Feind Macht gewinnt. Denke ich mal, ich will mal ein paar Beispiele geben. Unsere Theologische Hochschule in Ebersbach. Die darf zum Beispiel die Studenten, die sich anmelden, nicht mehr fragen, aus welchem Herzensgrund sie Theologie studieren wollen. Das ist Diskriminierung. Das spricht gegen das Gesetz. Wenn die das machen würden, wird der Laden zugemacht vom Staat. Also, sie müssen jeden nehmen, egal welche sexuelle Einstellung, welche ethischen Gedanken sie haben, jeden müssen sie nehmen, der sich anmeldet. So sieht das heute aus. Und dann steht man am Ende da, und das wurde jetzt noch, ich war auf einer Sitzung vorgestern Abend, haben wir noch kurz darüber gesprochen, am Ende fragt man dann, wer will denn nun Pastor werden? Das stellt sich vielleicht heraus im Laufe der Zeit. Aber man hat den ganzen Haufen da. Früher wurde die Gemeinde gefragt, strahlt sein Leben ein Zeugnis, dass er mit Jesus lebt, aus? Darf man nicht mehr. Das ist heute untersagt, dann wird der Laden zugemacht. So geht das heute. Zwei Pfarrer, die sind in Gerichtsverhandlungen, das können wir lesen in Zeitungen, weil sie klar zum Wort Gottes Stellung nehmen, aber dann kommt wieder das Diskriminierungsgesetz, das darfst du aber nicht sagen, du tust dem anderen weh. Warum sage ich das? Es ist wichtig, dass wir erkennen, der Feind ist auf einer ganz feinen Art unterwegs, uns von der Beziehung zu Jesus abzulenken. Und das sollte unser Gebetsanliegen sein, dass wir unseren Herrn bitten, Herr, schenk uns die Weitsicht, schenk uns die Kraft, dass wir in dieser Zeit, die so verführerisch, zu dir feststehen und an deinem Wort festhalten. Das hat auch unsere Bundesleitung sehr nötig, die auch in großen Problemen steckt, weil es gibt Strömungen, die auch Gottes Wort zum Teil in Frage stellen. Lasst uns beten vor dem Herrn treten, dass das nicht geschieht. Das, denke ich, wollte ich mal offen machen. Wir leben in einer Zeit, die ganz gefährlich ist für Menschen, die mit Jesus leben, weil man alles platt macht. Der
Bedford Strom, der ist ja nicht mehr der Oberste der EKD in Deutschland, und 4 Bewerber sind da. Ich habe gelesen, die Bewerbung, da kommt der Name Jesus nicht mehr vor. Es wird geistlich platt gemacht in unserem Lande. Lasst uns das als Gebetanliegen mitnehmen. Ich würde lieber was sagen über Vers 10 und 11, aber da reicht die Zeit nicht. Da merken wir auch die tröstlichen Worte in dem Segen unseres Herrn. Ich denke, da wird gleich jemand was zu sagen.
Wer kennt denn noch den Karl Wilhelm Westmeier? Da gehen ein paar Hände hoch, ne? Er ist ja mittlerweile verstorben, der Bruder vom Erhard Westmeier. Und es ist bestimmt schon 20 Jahre zurück oder 15 Jahre ungefähr. Er ist ja Missionar gewesen und auch nachher Leiter da in Südamerika im Auftrag der Mission. Und er war hier zu Besuch und hat gepredigt, und das geht mir immer wieder ab und an durch den Kopf und durchs Herz, jetzt nicht nur beim Lesen dieses Textes, aber da kommt das auch wieder hoch. Der hat bestimmt 5, 6, 7 Mal, er war so ein Kurzer, ne, kennt ihr, der konnte kaum über die Kanzel gucken, und ich weiß jetzt nicht die ganze Predigt, aber ihm war es auch ein großes Anliegen, er sagt auch aus der Mission heraus, erlebe ich und erfahre ich, wie der Widersacher unterwegs ist, um Menschen von Jesus abzuhalten oder sogar herzugehen und Menschen, die zu Jesus gehören, von ihm wegzubekommen. Und er hat 5 oder 6 Mal dieses Wort gebraucht. Wie heißt es hier? Wo steht's denn? Och, Ernst, du hast es gesagt, ich finde es. 8, ne? Seid nüchtern und wacht. Und dann hat er gesagt, und dann beugte er sich so über die Kanzel, denn der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe, um zu suchen, wen er verschlingen kann. Und da habe ich mir auch gedacht, Mensch, das Christensein ist ja eine wunderbare Sache. Wir können dankbar sein. Wir können dankbar sein, dass wir einen Herrn haben, dass wir Kraft und Hilfe bekommen. Aber der Widersacher ist besiegt, aber er geht immer noch umher. Und das finde ich so gut, dass auch hier im Petrusbrief das so drin steht: Leute, seid wachsam. Seid wachsam. Wir sind so vielen Dingen mit momentan konfrontiert durch Presse, durch das, was geschieht in der Welt, Offenheit und. Mensch, Leute, da bindet man sich doch nicht so fest an so ein Wort. Wir sind groß, frei und so weiter. Das wird in der Welt verkündigt. Und hier ist es mir richtig deutlich geworden. Nein, der Widersacher geht umher. Seid vorsichtig. Und da bin ich froh und dankbar, dass wir Gemeinde haben. Ein Ort, wo wir darüber nachdenken dürfen, wo wir einander Mut machen dürfen, wo wir einander aufeinander hören dürfen, auf Gottes Wort, was uns denn wirklich auch Hilfe gibt in dieser Zeit, wo der Widersacher sein Unwesen treibt. Das gehört auch mit dazu, was der Ernst gesagt hat, gerade auch mit Ebersbach und. Das sind so kleine Steinchen. Lasst uns aufmerksam sein und erkennen, wo der Feind es denn einfallen will. Da habe ich mir gedacht, gerade mit, aber vielleicht jetzt noch mal kurz zu den Ältesten, ich mache es auch ganz kurz. Ich bin gleich über den ersten Vers gestolpert, da heißt es, die Ältesten unter euch ermahne ich. Da habe ich gesagt, naja, Älteste ermahnen eigentlich die Leute, ne? Nein, falsch, tun sie nicht. Wir sind Älteste, sind Diener. Aber wo deutlich gemacht wird, auch Älteste sind Menschen, die ja, in der Reihe stehen, dass sie die Kraft brauchen, die Hilfe des Herrn und manchmal auch die Ahnung. Es gibt ja manchmal auch so, wenn jemand in einer, ich sag mal, leitenden Funktion ist, dass dann auch schon mal die Gefahr besteht und der Widersacher sagt, du hast da das Sagen, nur spiel das auch aus. Nein, das meint jetzt das Wort hier, genau das Gegenteil. Ihr seid Diener. Und er hat gesagt hier, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Bin ich auch drüber gestolpert. Da steht nicht, füttert die Weide. Ne? Das ist nicht der Job, sondern weidet sie. Führt sie dorthin, wo der Herr Jesus ist. Ja, lasst unsere Herzen immer bewegt sein, ja, an den Ort zu gehen, wo wir den Herrn Jesus finden, der uns stärken will, der uns Kraft geben will, auch Kraft gegen die Einflüsse dieser Welt, die auf uns einströmen, dass wir erkennen, was ist gut, was ist nicht gut und füreinander auch da sind und einander auch begegnen, wenn wir spüren, da braucht auch jemand Hilfe. Ja, da ist die ganze Gemeinde gefragt, weidet die Herde. Und hier steht noch hier was, da bin ich auch drüber gestolpert, Demut. Moment, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Ja, das ist manchmal auch so eine Sache mit Demut, ne? Also ich muss sagen, in mir steckt manchmal eher so der Stolz, ich habe Recht oder weiß ich was, als mich demütig unter, ja, hier auch unter die gute Führung des Herrn zu stellen. Er sagt, seid demütig und dann will ich euch Gnade geben. Und das ist das Wunderbare hier, auch Christen, ja, sind Menschen, die manchmal Sorgen haben. Ja. Ich denke mir, wenn wir so um uns herumschauen, in unser eigenes Leben, da sind auch Sorgen. Und er sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, und das ist ein wunderbares Wort. Und dann auch noch hier, seid nüchtern und wacht. Denn das heißt, der Herr schon mal sagt, er geht wie umher wie ein brüllender Löwe. Der will uns davon abbringen. Aber wir haben einen Herrn, zu dem wir immer wieder kommen dürfen, zu dem wir beten dürfen und sagen, Herr, zeig mir, bin ich noch auf dem rechten Weg? Also ich brauche das immer wieder neu. Ja, dass der Herr mich auch anspricht und sagt, Walter, denk mal darüber nach. Und da ist es wichtig, dass wir auch immer wieder Ruhe finden, auch ins Gebet gehen, um das letztendlich dann auch zu erleben und zu erfahren. Der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, heißt es im Vers 10, ich wiederhole das jetzt, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet. Das heißt, Christsein ist nicht mehr immer Sonnenschein. Ne? So in dieser Welt wird man auch schon mal angefeindet und dann wird man gefragt, Mensch, warum machst du das so und warum bist du da nicht für und. Also wir müssen schon Position beziehen. Das erwartet auch unser Herr, das hat er selber auch getan und ist sogar dafür ans Kreuz gegangen. Jesus, der wird euch eine kleine Zeit leidet. Herr Jesus Christus, er wird euch aufrichten, also unser Herr kommt und er ist auch in unserem Alltag. Er wird uns aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Und das ist mir so wichtig geworden, dass wir uns festhalten am Wort Gottes, an seiner Predigt, an Jesu Predigt, der sagt, hey, ich komme wieder und ihr gehört hier und heute und in Ewigkeit zu mir. Und das ist so was Frohmachendes, finde ich. Wenn ich so in diese Welt schaue, wo es keine Richtschnur eigentlich mehr gibt. Jeder kann leben, wie er will. Ich habe den Eindruck, die Menschen sind nicht glücklich, sondern wie die Winde wehen, so wird getanzt. Keine Richtung mehr. Aber hier, das Wort des Herrn ist eindeutig. Er hat gesagt, ich bin der Herrscher der Welt, ich werde kommen und ihr diejenigen, die ihr noch eine kleine Zeit leidet, vielleicht auch Dinge ertragen müsst, die nicht schön sind, die werde ich kräftigen, die gründe ich und die werde ich mir zu euch holen. Und ich denke, so lasst uns, ja, dass der Herr es schenkt, ein Licht sein können in dieser Welt, ja, auch für Menschen, ja, die den Herrn nicht kennen, die auf der Suche sind, und dass wir uns immer wieder unser Herz öffnen lassen für seinen Frieden, für seine Liebe untereinander, miteinander und für die Welt.
Ja, vielen Dank für die Gedanken und Impulse, die wir bekommen haben, die Anregungen. Und ich lade uns ein, wir wollen ein Lied nochmal miteinander singen. 172, da steht's, du Herr, heißt uns hoffen.